Morgen. Wir haben in der letzten Vorlesung vor Ostern drei sozusagen Begriffe, man möchte sagen Metabegriffe der philosophischen Logik kennengelernt. Wichtig, die auseinanderhalten zu können, Kategorien, Transzendentalien und am Ende Prädikabilien. Kategorien, da habe ich Ihnen ein bisschen erklärt, dass man diese Liste, die Aristoteles da gibt, auf verschiedene Arten verstehen kann. Aber im Großen und Ganzen ist man gut beraten, wenn man das versteht als eine Aufzählung der höchsten Allgemeinheiten. Das heißt, wenn man von irgendwelchen allgemeinen Bestimmungen ausgeht, die man von beliebigen Sachen aussagen kann, wie zum Beispiel, hat die Masern oder ist dünn oder sowas, dann kann man da aufsteigen zu, von den Masern zum Beispiel, hat eine Krankheit oder so. Und die Theorie von Aristoteles ist, dass man dann am Schluss, wenn man von verschiedenen Orten aus dass solche Aufstiege macht, letztlich bei insgesamt 10 nicht mehr weiter reduzierbaren solchen höchsten Allgemeinheiten landet. Diese Liste können Sie, habe ich Ihnen vorgelesen, können Sie auch nochmal nachschauen, weil wir auf dem Moodle in dieser Textdings haben wir mindestens eine Stelle, wo die da steht. Transzendentalien sind was anderes. Transzendentalien sind Bestimmungen, die jedem Ding zukommen, noch unabhängig davon, durch welche Art von Allgemeinheit es überhaupt bestimmt wird. Nämlich, dass es ist, dass es eines ist und dass es so, wie es ist, schon in Ordnung ist. Wahrheit wird da auch manchmal angeführt. Und das dritte und letzte, worüber wir noch nicht so richtig gesprochen haben, sind die sogenannten Prädikabilien. Man könnte Aussageweisen. Davon habe ich Ihnen noch nichts weiter erzählt, als dieses eine allerdings, glaube ich, recht grafische Beispiel mit den zwei Schlüssen. Nicht? Und wo dann dieser, also Sokrates, ein Mensch, alle Menschen Lebewesen, also Sokrates ein Lebewesen, und dann das mit dem Weiß. Nicht? Sokrates ist Weiß, Weiß ist eine Farbe, also ist Sokrates eine Farbe. Nicht? Blödsinn. Jetzt, man versucht das umzuformulieren, damit es vernünftiger klingt. Er ist nicht eine Farbe, sondern er hat eine Farbe. Ich habe Sie dann am Schluss darauf aufmerksam gemacht, dass trotzdem ein Problem überbleibt, wie man nämlich sozusagen von einem Haben auf ein Sein schließen kann. Und es ist auch so, dass wenn man, es gibt noch einen Punkt, der, wenn man die erste Prämisse von Anfang an statt Sokrates ist weiß, so formuliert, dass man sagt, Sokrates hat die Farbe weiß, in einer gewissen Weise der Witz weg ist von dem Ganzen. Wenn man das, dann braucht man überhaupt keinen Schluss, dann hat man die Information, dass das Weiß eine Farbe ist, schon in dieser ersten Prämisse. Und was auch noch immer überbleibt, ist, dass trotzdem, und das ist jetzt der eigentlich interessante Punkt hier, dass trotzdem es ein Unterschied ist, und zwar in der Art, wie man aussagt, ob man von Sokrates sagt, dass er weiß ist, weil das ist eine Sache, die man durchaus mal sagen kann. Also zum Beispiel, das ist auch ein Beispiel, das bei Aristoteles immer wieder vorkommt, dieser Typ von Beispiel, wenn er sich gerade schminkt, wenn er als Gespenst auftreten will bei einer Theateraufführung für den Philosophenclub, da schminkt er sich weiß und sagt, jetzt ist er weiß. Sonst ist er immer so rosig, ne? Und so. Jetzt ist er weiß. Es ist was ganz was anderes. Es handelt sich um einen anderen Typ von Aussage, wenn man sagt, der ist weiß. Oder wenn er erschrickt, ne? Jetzt ist auf einmal ganz weiß geworden. Ne? Jetzt haben sie mir erzählt, dass, das nicht ein Händel war, was er noch schuldig ist, sondern in der berühmten Szene, sondern 50 Händel. So, Und im Gegensatz dazu, von weiß zu sagen, dass es eine Farbe ist. Weil wenn wir von Sokrates, das ist ganz was anderes, weil wenn wir von Sokrates sagen, er ist weiß, dann geben wir damit, dass er weiß ist, ein Merkmal an, das ihm als diesem Gegenstand dieser Person zukommt. Aber wenn wir von weiß sagen, dass es eine Farbe ist, dann haben wir da nicht eine bestimmte Sache, das weiß, von der wir sagen können, ihr kommt eine bestimmte Eigenschaft zu. Da handelt es sich echt um was anderes. Da handelt es sich darum, dass wir sagen, dass von zwei Begriffen der eine unter den anderen fällt. Das ist eine völlig andere Angelegenheit. Wie man das genauer interpretiert, was das heißt, dass ein Begriff unter einen anderen fällt, das ist nochmal eine eigene Challenge. Aber das kann man auf verschiedene Arten versuchen zu erklären. Aber es ist völlig klar, dass beim Sokrates, wenn man checken will, ja, ob es stimmt, dass er weiß ist, dann schaut man sich den Sokrates an. Aber wenn Sie wissen wollen, ob weiß wirklich eine Farbe ist, das ist auch eine unsinnige Frage, das merkt man gleich. Ne? Kann es sein, dass weiß nicht eine Farbe ist? Kann es sein, dass weiß weiß ist und es ist keine Farbe? Natürlich gibt es Fälle, wo man von weiß in einem anderen Sinn redet, in einer metaphorischen Weise redet. Aber das ist nicht die Frage, die hier gestellt ist, wenn man sich fragt, ist es überhaupt möglich, sich vorzustellen, dass weiß das ist, was es ist, aber es ist keine Farbe. Also da sehen Sie, dass das ungefähr das ist gemeint, wenn wir von Aussageweisen, von der Verschiedenheit von Aussageweisen sprechen. Und das sind Unterscheidungen, die habe ich Ihnen ja noch gar nicht aufgezählt, ne? Das sind fünf verschiedene. Das sind Unterscheidungen, die Aristoteles gemacht hat, die in der Kategorienschrift vorkommen und erwähnt werden, aber nicht so rasend im Vordergrund stehen. Das ist nicht ein Problem, mit dem man sich dort, weiß ich, wie intensiv beschäftigt. Bei Porphyrius allerdings, habe ich Ihnen gesagt, in seinem Kommentar zur Kategorienschrift, ist das Seltsame, dass sich der mit den Kategorien eigentlich überhaupt nicht besonders beschäftigt, sondern genau mit diesen Prädikabilien besonders beschäftigt. Und was auch noch wichtig ist, womit er sich, wenn er sich schon mit den Prädikabilien beschäftigt, trotzdem nicht beschäftigt. Habe ich meine Bücher vergessen? Nein, ich habe sie nur versteckt. Dann sagt er, beschäftigt er sich nicht mit den eigentlich tiefgründigen philosophischen Fragen. Da lese ich Ihnen vor, das sagt er gleich am Anfang. Also das war das besonders Interessante und philosophisch tiefgründige, das lasse ich weg. Ob sie etwas Wirkliches sind oder nur auf unseren Vorstellungen beruhen, ob sie, wenn wirklich, körperlich oder unkörperlich sind, ob sie getrennt für sich oder nur an einem anderen auftreten können, davon lehne ich es abzusprechen, weil eine solche Untersuchung zu tief geht und eine umfangreichere Erörterung erfordern würde, als ich hier anstellen kann. Lobenswerte Bescheidenheit. Wir werden über diese in früheren Vorlesungen zu demselben Thema, da habe ich das ein bisschen ausführlicher besprochen. Heute besprechen wir da eigentlich nichts weiter über diesen Porphyrius. Ich sage Ihnen nur jetzt, wie die heißen, diese Dinger, diese Prädikabilien. Das sind Begriffe, die Sie alle sowieso kennen. Aber das müssen Sie, diese Aufzählung müssen Sie kennen. Sie müssen ungefähr eine Vorstellung haben, worum es dabei geht. Gattung, Art, Differenz, Akzidenz und Proprium. Die Gattung, die Art, die Differenz, das Proprium, die Eigentümlichkeit, griechisch das Ideon, und das Akzidenz. Sie können ein und dieselbe Sache, ein und denselben Inhalt, also was heißt ein und derselbe Inhalt? Kategorial in der gleichen Schachtel, nicht? Heißt das. Ein und denselben Inhalt auf verschiedene Weisen aussagen bei verschiedenen Gelegenheiten. Also zum Beispiel, wenn Sie solche Allgemeinbegriffe haben, wie Lebewesen, Säugetier, Mensch. dann können sie Säugetier als Gattungsbegriff, Oberbegriff für die Art Mensch verwenden, ja, alle sozusagen als oberen Begriff, und zugleich aber in einem anderen Fall können sie als Artbegriff, sage ich dir, von der Gattung Lebewesen verwenden. Ja? Verstehen Sie das? Es geht nicht um den Inhalt hier bei diesen Aussageweisen. Es kann mit demselben, natürlich gibt es da auch gewisse Grenzen, aber worum es hier geht, was man verstehen muss, ist, dass es hier nicht um verschiedene Inhalte geht, sondern um verschiedene Weisen, wie grundsätzlich gleiche Inhalte von etwas jeweils anderem ausgesagt werden können. Eine Sache kann von was anderem als ihre Gattung ausgesagt werden. Ja, wenn ich zum Beispiel von den Menschen die Gattung Säugetier aussage. Ja? Und Säugetier könnte aber auch zugleich von Lebewesen bloß eine Art sein. Ja? Genauso ist es mit der Differenz. Differenzen, etwas kann als die Differenz die eine bestimmte Art von Sache von einer anderen Art von Sache oder eine bestimmte konkrete Sache von einer anderen konkreten Sache unterscheidet, ausgesagt werden. Also zum Beispiel kann von mir selbst der Begriff der guten Laune ausgesagt werden, um meinen jetzigen Zustand von dem Zustand gestern Abend, wo ich erfahren habe, dass ich gerade 500.000 Euro verloren habe beim Pokerspielen, unterschieden werden. Die jetzige gute Laune macht die Differenz gegenüber der schlechten Laune angesichts dieses doch etwas einschneidenden Verlusts aus. Ja? Verstanden? Haben Sie das? Ja? Und jetzt zugleich können Sie aber gute Laune auch etwa gar nicht als Differenz, sondern als Artbegriff von Laune. Ja? Oder gute Laune als Gattungsbegriff von, was weiß ich, lustig, heiter, wohl aufgeregt oder so. Nicht? Es gibt verschiedene Arten der guten Laune. Nicht? Quirlig, fröhlich oder ruhig, besinnlich. Nicht? So. Verstehen Sie das? Ja? Ein Akzidenz ist auch nicht prinzipiell was anderes. Ja? Ein Akzidenz ist auch nicht prinzipiell was anderes. Ein Akzidenz ist dadurch definiert, dass man sagt, na, das ist etwas, was einer Sache, so sagt man halt, kontingenterweise zukommt, oder das ist ein nicht so glücklicher Ausdruck in der deutschen Sprache, zufälligerweise zukommt, also was einer Sache zukommt, wo es aber für die Sache nicht so rasend viel ausmachen würde, wenn es der Sache nicht zukommt. Ja? Jetzt kann man sieht man sofort, dass man die Akzidenzien klassifizieren kann, nachdem, wie wichtig es für die Sache ist, dass ihr das zukommt oder nicht. Oder ein naheliegender Unterschied ist zwischen bleibenden und nicht bleibenden Akzidenzien zu unterscheiden. Also zum Beispiel ein von Aristoteles immer wieder gebrauchter Fall. Bei Sokrates ist es so, dass seine Stupsnasigkeit ein bleibendes Akzidenz ist, und wenn er jetzt gerade rot wird vor lauter Wut, dann ist das ein vorübergehendes Akzidenz. Ne? Weil er ist natürlich in beides ändert nichts daran, dass er der Sokrates ist. Auch wenn er sich eine Schönheitsoperation machen ließe und die Nase wäre jetzt dann wieder ganz comilfo, dann wäre er noch immer der Sokrates. Ja? Insofern ist es ein Akzidenz. Aber es ist ein relativ bleibendes Akzidenz. Hingegen das mit dem roten Dings, da hofft man schon, dass das in ein paar Minuten wieder vorbei ist und dann schaut er ganz normal aus. Ja? Na, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären, ist, dass es Bleibende und auch Nichtbleibende gibt. Ja? Bei den Akzidenzen. Aber das, was das Akzidenz ausmacht, ja, ist, dass das eine Eigenschaft ist oder eine Bestimmung einer Sache, die man sich von der Sache auch wegdenken kann, und die Sache bleibt trotzdem das, was sie ist. Das ist deswegen interessant, weil das jetzt wirklich der Punkt des Unterschiedes zwischen den Gattungen, zwischen dem Akzidenz auf der einen Seite und Gattung und Art auf der anderen Seite ist. Da ist es nämlich so, dass man sich die nicht so leicht wegdenken kann. Ich zum Beispiel bin kurzsichtig. Das ist ein Akzidenz. Ich wäre auch ich, wenn ich nicht. Es ist ein bleibendes Akzidenz. Alles relativ. Ne? Man kann die Kurzsichtigkeit auch korrigieren. Aber ich bin einfach kurzsichtig, das ist ein Akzidenz. Ich wäre noch immer ich, wenn ich es mir korrigieren ließe. Und ich wäre noch immer ich, im Grund eigentlich, der eine, Ihnen ist das ja völlig wurscht, ob ich kurzsichtig bin oder nicht. Und wenn ich nie kurzsichtig gewesen war und diese Brille nur aus irgendwelchen anderen Gründen, zum Beispiel weil ich weitsichtig bin oder weil ich gern Brillen habe, ich wäre noch immer dasselbe. Aber es ist nicht vorstellbar, dass ich bin und ich bin kein Mensch. Na? Das ist nicht vorstellbar. Und das trifft auch auf die Arten zu, natürlich. Also so wie es bei einem, wenn man von einer Sache sagt, dass es ein Lebewesen ist, ja, dann sagt man ja nicht sehr viel über die Sache in einer gewissen Hinsicht. Weil es so viele davon gibt, so viele Arten und von jeder Art so viele Einzelne. Ne? Das ist eben so, nicht, wenn einer sagt, was, du hast den getroffen, hast den kennengelernt, toll, denn er, was ist denn das für einer? Ne? Und jetzt sagt man so, du bist ein Mensch. Ne? Dann ist der Fragesteller ein bisschen unbefriedigt, nicht? Weil er hätte sie mehr erwartet. Ne? Er hat sich vorgestellt, über den gibt es was Besonderes zu sagen. Man sagt ja nichts, wenn man sagt, der ist ein Mensch, das habe ich eh gewusst. Ne? So, verstehen Sie? Auf der anderen Seite ist es aber schon so, dass man damit zugleich was sehr was Wichtiges sagt. Weil wenn er nicht ein Mensch wäre, dann wäre er gar nicht der, der er ist. Das ist sehr wichtig. Das hat was zu tun mit diesem Begriff, was ich, glaube ich, schon letztes Mal angesprochen habe, der wesentlichen Eigenschaft. Eine wesentliche Eigenschaft ist eine solche Eigenschaft, die eine Sache nicht aufhören kann zu haben, ohne zugleich aufzuhören, überhaupt sie selbst zu sein. Das ist ein wichtiges Link zwischen dem Begriff der Existenz und dem Begriffen Wesen und Eigenschaft. Nicht? Dass es sozusagen Eigenschaften gibt, oder Aristoteles nimmt an, dass es eine besondere Art von Eigenschaften gibt, die damit, ob die Sache überhaupt als das, was sie ist, existieren kann, zusammenhängen. Haben Sie das? Und ein Akzidenz ist eben etwas, was die Sache auch ablegen kann und sie bleibt noch immer das, was sie ist. Umdekorieren, zum Beispiel. Ne? Ja, ist das alles klar? Gattung, Art, Differenz, Akzidenz. Ein sehr, sehr interessanter Begriff ist der fünfte, das Proprium. Das Proprium ist auch, wie alle anderen, eine Allgemeinheit. Aber das bezeichnet, mit dem Proprium meint man eine Eigenschaft, da geht es auch wieder nur um die Art und Weise, wie etwas von einer anderen Sache ausgesagt wird. Wenn es als Proprium, als Ideon, als Charakteristikum ausgesagt wird, dann ist gemeint, dass es zwar mit dem Akzidentellen sehr viel gemeinsam hat. Es ist nicht eine Wesenseigenschaft. Es ist eine Eigenschaft, die diese Sache oder diese Art von Sache im Prinzip auch mal nicht haben könnte. Ja? Im Prinzip auch mal nicht haben könnte. Die aber trotzdem von der Art ist, dass es für diese Sache oder für diese Art von Sache charakteristisch ist, diese Eigenschaft zu haben. Dieses charakteristisch sein, das kann jetzt wieder Verschiedenes bedeuten, da gehen wir nicht ins Detail, das habe ich im Wintersemester, habe ich das ein bisschen genauer erklärt, können Sie sich anhören, aber Sie müssen das nicht wissen. Im Prinzip die Idee dabei ist, dass man an dem Vorliegen dieser Eigenschaft erkennen kann, mit was für einer Art von Sache man es zu tun hat. Obwohl es auch sein kann, dass es mal ein Exemplar dieser Art von Sache gibt, das diese Eigenschaft nicht hat. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, daran kann man es erkennen. Sie werden an einem Beispiel sofort merken, was gemeint ist. Ein Beispiel, das bei Aristoteles immer wieder verwendet wird, nämlich zum Beispiel die Fähigkeit, Geometrie treiben zu können. Nicht jeder Mensch kann das. Aber die anderen Sachen können es alle nicht. Also mein Schnellkochtopf kann nicht Geometrie treiben, Regenwürmer können nicht Geometrie treiben. Ja, es ist, wenn man sagt, es kann Geometrie treiben, dann kann man ziemlich sicher sein, es handelt sich um einen Menschen. Und wenn man es mit einem Menschen zu tun hat, kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass er fähig ist, Geometrie zu treiben. Zum Beispiel auch, dass wenn er es jetzt gerade nicht zusammenbringt, zu erklären, wie man das Quadrat verdoppelt, es eventuell, wie Platons Menon zeigt oder uns zeigen will, nicht lang dauert, bis er mehr oder weniger von selber fähig ist, dieses Problem zu lösen. Verstehen Sie, was gemeint ist? Ja? Das ist sehr ein interessanter und wichtiger Begriff. Vielleicht nicht ganz genau dasselbe, aber doch im Wesentlichen das, was da gemeint ist, wird in der modernen Philosophie mit dem Begriff Kriterium, Unterscheidungsmerkmal, oder das ist ein schreckliches Wort. Ich muss gleich wieder streichen, wenn wir es ausgesprochen haben, das sogenannte Alleinstellungsmerkmal. Das ist ungefähr das, was da gemeint ist. Woran erkennst du, das ist ein Ding? Es ist so und so. Naja, aber diese ganz anderen Dinge sind auch so und so. Es ist so und so. Na, da gibt es auch mehrere Dinge. Das, es ist ein so und so. Ja, stimmt, das ist sonst nichts. Ne? Und das ist ein Ideon. Ja? Wir schauen uns das, wir kommunizieren mit irgendwem über, wissen wir nicht so genau. Also zum Beispiel, wo braucht man einen? Wo sucht man nach einem Ideon? Zum Beispiel, wenn man damit konfrontiert ist, dass man mit jemandem telefoniert und auf einmal taucht der Verdacht auf, was immer öfter der Fall ist und in der Zukunft noch viel, dass man eigentlich mit einer Maschine spricht. Na? Dann denkt man auch, was könnte man dem Gesprächspartner für eine Frage stellen, bei der rauskommt, ob es jetzt ein Mensch ist oder nicht. Ob es nur eine Maschine ist oder nicht. Manchmal ist es so, dass man sagt, es ist eine Maschine, dass man dann von dem Dings beschimpft wird und das Gespräch ist zu Ende. Weil die das einbauen in das Programm. Verstehen Sie, was es ist, so ein Ideon? Ja? Es ist auch, es kann in dem einen Fall in Bezug auf die eine Art von Sachen, kann es eben mal als ein Ideon ausgesagt werden. Und in einem anderen Fall, von einer anderen Sache, ist es einfach eine Gattungsbezeichnung. Oft ist es auch so, dass wenn Sie einen bestimmten Satz haben und über irgendeine Sache wird etwas Bestimmtes ausgesagt, zunächst berechtigte Unklarheit herrscht darüber, wie es gemeint ist. Ja, also zum Beispiel, das ist eine enorm wichtige Sache, über die wir hier reden, in der Rhetorik und spielt eine ganz große Rolle in der politischen Rhetorik. Na? Also, wenn man zum Beispiel sagt, also ich nehme jetzt ein harmloses Beispiel, ich habe immer früher immer zu grafischeren Beispielen gegriffen, ja, aber so, die Wiener sind Strizi. Ja, da kommt der andere und sagt, na geh hör auf, nein, ich kenne mindestens einen, der ist kein Strizi. Der wohnt da in Hitzing gleich bei mir, nebenan und so, das ist kein Strizi, ein anständiger Kerl. So, da kann man sagen, sowas nicht gemeint. Ich wollte mit den Wiener sind Strizi nicht sagen, dass alle Wiener Strizi sind oder dass es eine Wesenseigenschaft der Wiener ist, Strizi zu sein. Aber es ist ganz charakteristisch, die Burgenländer sind keine Strizi, das sind ganz was anderes, nicht? Oder die Ostfriesen. Ja? Verstehen Sie? So? das spielt eine enorme Rolle in der politischen Rhetorik, nicht? Weil da sagt man sowas und dann ist es schon mal gesagt. Ja? Und wenn der andere dann sagt, nein, ich kann dir nicht, dann sagt man, naja, so war es ja nicht gemeint oder so. Ne? Die Übergänge können fließend sein. Wie es letztlich, das ist jetzt nur eine Fußnote, ja? Eine Fußnote. Wenn man letztlich definitiv klären will, wie es gemeint war, haben Sie eine Idee, wie man das macht, was die Strategie ist? Weil Sie können ja einen normalen Menschen, einen Politiker, nicht, können Sie nicht voraussetzen, dass der die Unterscheidung der fünf Prädikabilien kennt. Nicht? Also Sie können nicht fragen, was das als Proprium gemeint oder als Genus. Aber wie unterscheiden Sie denn, wie würden Sie in der Praxis unterscheiden, in einem Zweifelsfall, wie es gemeint war? Das sagt was über das, was Logik mit der Alltagssprache zu tun. Indem Sie versuchen herauszubekommen, was für Schlüsse aus dem Satz, der ihn gesprochen hat, akzeptiert. Wenn man schaut, was man daraus schließen kann. Wenn es so gemeint ist, kann man was anderes daraus schließen, als wenn es anders gemeint ist. Ne? Okay, also das war nur so ein... Also jetzt haben wir das. Ja? Haben Sie das verstanden? Müsste es was, was Sie sich merken müssen. Ein sehr wichtiger Punkt ist noch, aber das haben Sie ja schon erkannt, dass im Prinzip das relative Bezeichnungen sind. Also es gibt nicht eine Art von Inhalten, das sind die Gattungen, und eine andere Art, das sind die Arten, und noch eine andere Art, das sind die Differenzen, sondern mal kann derselbe Inhalt als Differenz, mal kann er als Gattung, und mal kann er als Proprium ausgesagt werden. Ja, das ist wichtig. Drum ist das nochmal was anderes als die Kategorien. Es ist sozusagen eine Art und Weise, wie die Allgemeinheiten, von denen die Kategorien die höchsten sind, zum Einsatz gebracht werden können im Reden. Und natürlich auch in der Wissenschaft, nicht nur in der alltäglichen Sprache. Allerdings hat diese Vertauschbarkeit, insbesondere von Gattungen und Arten, eine gewisse Grenze. Hat da jemand eine Idee, wo sich es mit dieser Vertauschbarkeit aufhört? Ganz richtig, ne? Also es gibt keine höchste Art, sondern es gibt nur eine höchste Gattung und es gibt nur eine niederste Art, ne? Klarerweise. Also dort am Ende ist es nicht so. Aber das ist nicht so eine wichtige Sache. Was bringt diese Systematisierung? Da sage ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel drüber. Außer philosophische Fragen, die man dran anhängen kann. Hauptsächlich bringt es was in der Rhetorik, das unterscheiden zu können. Hauptsächlich bringt es was in der Rhetorik, also ganz kurz eine Andeutung, wo der Nutzen der Sache liegt, wenn man sich da auskennt. Wenn wir davon ausgehen, dass es in der Rhetorik hauptsächlich um Überredung geht, das heißt, ich als Redner habe einen bestimmten Satz, eine bestimmte Behauptung, von der ich möchte, dass meine Hörer sie akzeptieren. Ich suche ein Argument dafür. Nach der aristotelischen Theorie sollte ich jetzt sozusagen einen Mittelbegriff suchen zwischen den zwei Begriffen, die in meiner Aussage verbunden sind. Und also zum Beispiel zwischen Wiener und Strizia einen entsprechenden Mittelbegriff suchen. Was macht dann Strizia aus? Und ist zugleich dasjenige, was man in den Wienern findet. Und dann baue ich so einen Syllogismus auf. Nicht? Und diese Lehre von den Prädikabilien, die ist einfach eine Hilfe, den Mittelbegriff zu finden. Nicht? Ich suche sozusagen zu dem einen einen Gattungsbegriff, der in Bezug auf das andere ein Artbegriff ist. Oder, wenn ich sowas nicht finde, dann suche ich nach einem Idiom, nicht? Wo sozusagen der andere glauben kann. Wo ich den anderen glauben machen kann, dass es so funktioniert, wie die Art von dem einen und die Gattung von dem anderen. In Wirklichkeit ist es aber nur ein Charakteristikum, ein Vorurteil. Nicht? Vorurteile sind oft genau von der Art, das politische Vorurteil. Gut, das war's. Jetzt, jetzt sind wir das erste Mal wo angelangt in der Vorlesung, nämlich bei diesem Boetius. Da werde ich Ihnen jetzt, also das war Aristoteles und dann ein paar Jahrhunderte später der Porphyrius mit seinem Kommentar und jetzt noch einmal ein paar Jahrhunderte später Boetius mit seinem Kommentar zu Porphyrius. Das lese ich Ihnen jetzt sozusagen ein Stück kommentierend vor. Passen Sie auf, was ich da sage. Und versuchen Sie, wenn es zu kompliziert ist, dann hören Sie es sich nochmal an oder so. Vielleicht kann ich auch diese Textverlage, die ich da benutze, nochmal irgendwie elektronisch auftreiben und ins Netz stellen. Was ich Ihnen da jetzt vorlesen und ein bisschen interpretieren werde, das ist sozusagen eine, und zwar eine wirklich sehr, sehr interessante und lehrreiche Fassung des großen Problems der theoretischen Philosophie im Mittelalter, des sogenannten Universalienproblems. Und es ist ein erstaunlich toller Text eigentlich. Der ist super. Wir werden dieses Problem nie wieder danach in einer so relativ ausführlichen Form besprechen. Aber wir werden uns immer wieder darauf zurückbeziehen, auf sozusagen abweichende Positionen in Einzelfragen. Aber wir werden es nicht noch einmal sozusagen von vorn aufrollen. Ich werde verschiedene andere Philosophen besprechen und sagen, wenn man das vergleicht mit dem Boetius, dann ist das das, das und so. Ja? Gut, also das Wichtige bei dem Kommentar, den Boetius zu dieser Einleitung des Porphyrius gibt, das Wichtige ist, dass er gleich von Anfang an sagt, ich interessiere mich für das, was der weggelassen hat. Nämlich die tieferen Fragen, die eine langwierige Untersuchung erfordern. Er zitiert diese Stelle, die ich Ihnen auch vorgelesen habe von dem Porphyrius. Und dann sagt er, naja, der möchte gern die tieferen Fragen vermeiden. Aber dabei kann man es nicht belassen. Die sind sehr, sehr schwierig. Die sind eine echte Herausforderung. Und ich kümmere mich darum. Dieser Text, den ich da vor mir liegen habe und aus dem ich Ihnen da vorlese, der ist englisch. Das ist eine englische Übersetzung. Ja, ich wäre halt da so im Gemisch. Nicht? Sie können sich, ich meine, aus dem zweiten Wiener Gemeindebezirk hervorgegangenes Englisch. Wird sie mir hoffentlich ein bisschen nachsehen. Achten Sie auf die Struktur, die sein Gedankengang hat. Da gibt es zwei Phasen der Vorbereitung. Er stellt eine gewisse Frage, ja? Er stellt zuerst eine Frage und dann umkreist er die Frage sozusagen zweimal von außen und sagt, was sozusagen mögliche Zugangsweisen, mögliche Lösungen wären, die bleiben dann immer beide im Spiel. Also sagen wir, auch die Gegensätzlichen, es ist entweder so oder es ist so, er hält beides im Spiel. Und dann kommt er zu einem Punkt, wo er sagt, und wenn wir jetzt beide Alternativen immer durchdenken, dann kommt doch letztlich für die Hauptfrage eine Lösung nur raus. Ja? Und dann präsentiert er diese Lösung. Ja, also es ist sehr, es ist umwegig. Er sagt nicht, da ist die Frage und jetzt lösen wir das. Sondern er sagt, er dreht die Frage ein paar Mal hin und her und sagt, man könnte es so sehen und andere sehen so. Und wenn man so sieht, dann, er denkt strategisch. Ja? Also was Sie hier sehen können ist, da gibt es etwas, das ist eine, nicht nur ein Versuch, eine theoretische Frage zu beantworten, sondern bewusste Theoriestrategie. Ja? Es wird strategisch angegangen. Das ist sehr modern eigentlich. Ja? Also er rennt nicht so drauf zu und sagt, ist das oder ist das nicht? Ne? So. Was ist diese Frage? Die Frage ist ganz einfach, gibt es diese Sachen? wie die Genera. Gibt's das? Existieren die? Die Genera, die Arten? Das ist die Frage. Gibt's die? Oder bilden wir uns nur ein, dass es die gibt? Gibt's die oder denken wir uns, sind die nur was, was wir uns ausdenken? Das ist die Frage. The questions he, Porphyrius, undertakes not to discuss are very important, puzzling and solved by few of the scholars who have tackled them. Also nur wenige sind damit zurechtgekommen. Ich probiere es jetzt wieder mal. Ne? Das erste ist folgendes. Alles, was wir sozusagen konzipieren, was wir geistig erfassen, hat entweder eine Basis in der wirklichen Welt, und dann ist es eben so, dass wir irgendeine Sache, die es in der wirklichen Welt gibt, konzeptualisieren und uns geistig repräsentieren, vorstellen. Oder, also wir gehen immer aus von etwas, was wir im Geist haben. Und dann ist es mit dem, was wir im Geist haben, entweder so, da gibt es was in der wirklichen Welt, und das haben wir dann halt konzeptualisiert, oder es ist so, dass es da nichts gibt in der wirklichen Welt, was die Basis dafür ist, und dann ist das, was wir da haben, ein empty image, ein leeres Bild, eine leere Vorstellung, ja? In which case the mind represents it to itself through an empty image. So which class does the concept of a genus or species belong to? Jetzt hat er die Frage, gibt es oder gibt es nicht, hat er die ein bisschen präzisiert. Ne? Das hat er gesagt, in welche von den zwei Orten kehrt es? Also die Frage, gibt es oder gibt es nicht, hat er jetzt interpretiert als die Frage, ist das, was wir uns da vorstellen, mit einer Basis in der wirklichen Welt ausgestattet oder ist es nicht mit einer Basis in der wirklichen Welt ausgestattet, dann kann man nichts anderes sagen, als dass es eben eine leere Vorstellung ist, ein leeres Bild. Verstanden? Was Sie sich denken müssen, ist Folgendes. Katzen. Das ist eine Allgemeinvorstellung, die wir haben. Eine Artvorstellung oder Gattungsvorstellung, je nachdem, wie man das, ja. Die Vorstellung Katzen. Und das hat eine Basis, weil es gibt Katzen. Ja? Und man kann in der wirklichen Welt hingehen und sowas nehmen. Sie wissen, am Schlafittel nimmt man es günstigerweise und nicht am Schwanz. Und sagt her und sagt, das ist, ne? Was ich meine, wenn ich sage Katze. Was ist mit dem Begriff Genus? Diesen Unterschied meint er. Was ist mit dem Begriff Genus? Als solchen. Gibt es da irgendwas, wo man hingehen kann und da nimmt man das und man nimmt es entweder am Schlafittel oder man legt es auf eine Schaufel oder auf einen Teller und sagt, da ist sowas. Kann man nicht, ne? Verstehen Sie? Das ist gemeint. Stellt uns vor ein Problem. Es ist von Anfang an klar, das sollte die Frage positiv zu beantworten sein, das gibt es auch. Einen großen Unterschied wird machen müssen zwischen verschiedenen Arten des Existierens. Weil auch wenn man sie irgendwie wird positiv beantworten können, dann wird es ganz was anderes sein, ein völlig anderes Szenario als bei den Katzen, bei den Äpfeln, bei den Zwölfzylinderautos. Ja? Ja, verstanden? Das ist die Frage. Gibt es das oder gibt es das nicht? Genus. Ein Unterschied, den Sie ja auch bemerken können, ist, natürlich, aber das nur als Fußnote, damit, wenn Sie wollen, brauchen Sie sich damit nicht herumschlagen. Sie können auch sagen, hier sehen wir einen Unterschied zwischen einer Ebene, auf der Ausdruck Genus so quasi operativ ist, nämlich bei den Katzen. Wir können sagen, wir haben einen Allgemeinbegriff, Katze, ja, und der ist eben geredet, aber haben wir auch einen Allgemeinbegriff, haben wir auf dieselbe Weise mit derselben Berechtigung, mit demselben Realitätsanspruch auch einen Begriff vom Allgemeinbegriff? Ja, also Sie können einen Unterschied zwischen einer Ebene, auf der das operativ ist, und auf einer Ebene, wo man über das spricht und selber fragt, ob es sowas gibt. Und jetzt fängt er an, jetzt hat er die Frage sozusagen präzisiert, und jetzt fängt er an, etwas zu entwickeln, was man normalerweise als eine Aporetik bezeichnet. Das ist ein Verfahren, das auch bei Aristoteles immer wieder vorkommt, wenn eine theoretische Fragestellung behandelt wird, dass man mal irgendwelche, muss nicht gerechtfertigt sein, aus irgendwelchen Gründen naheliegende oder interessante Gegensätze ausprobiert. Wie sich der Begriff, den man untersucht, in Bezug auf sein Gegensatzpaar eigentlich verhält. Und da wirft er zum Beispiel folgende Frage auf, dass er sagt, wenn es so wäre, dass sie existieren, dann müssten sie ja, so wie alles andere, was existiert, entweder als etwas Materielles oder als etwas Immaterielles existieren. Ja? Und dann geht er sozusagen durch, was dafür spricht, dass es materiell, oder was dagegen spricht, dass es materiell existiert. Und dann geht er durch, was dafür oder dagegen spricht, dass es als was Immaterielles existiert. Ja? Und meistens wird eine Aporetik genau zu dem Zweck entwickelt, das ist dieses Herumschleichen um die Frage, ne, was ich Ihnen vorher beschrieben habe. Meistens wird eine Aporetik genau zu dem Zweck entwickelt, dass man sagt, es geht auf keine von beiden Arten. Ja? Weil, wenn man sagen kann, es kann weder materiell existieren, noch immateriell existieren, weil beides zu einem Widerspruch führt, dann hat man gezeigt, dass es gar nicht existieren kann. Ne? Dann, meistens wird eine Aporetik genau deswegen entwickelt, damit man die Ausgangsfrage sozusagen negativ beantworten kann. Ne? Also es ist, man könnte sagen, das ist ein rhetorisches Verfahren, ne? Die Entwicklung einer Aporetik, und hat eventuell eine logische Basis in der Reductio ad absurdum oder so. Ne? Strategie. Jetzt weiß ich gar nicht, was Ihnen da jetzt genau, wie genau soll ich Ihnen das vorlesen. Ein wichtiger Punkt ist das, also ein interessanter Punkt ist der, wenn er sagt, natürlich, wenn schon, dann würde es sehr, sehr viel dafür sprechen, dass sie immateriell existieren, nicht? Viel mehr, nicht? Genau aus dem Grund, dass ja so ein gewaltiger Unterschied ist zwischen den Katzen, die man herzeigen kann, aber man kann nicht irgendwas finden, was nur ein Genus ist. Ne? Ein wichtiger Punkt ist das, dass er sagt, wenn es so wäre, dass sie als was Immaterielles existieren, dann wäre ein interessanter Unterschied der folgende. Und jetzt sehen Sie, dass das auf der nächsten Ebene wiederholt sich das wieder. Ja? In Bezug auf die immaterielle Existenz kann man nochmal unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Arten. Nämlich, ob sie, wenn sie immateriell existieren, selbstständig immateriell existieren oder als etwas Immaterielles immer nur an etwas Materiellem existieren. Also sozusagen einen Träger brauchen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der wird dann bei seiner Lösung oder bei seinem Lösungsvorschlag spielt er eine ganz entscheidende Rolle. Und dann sagt er noch einmal, bevor er da so quasi mit einer Lösung herausrückt, sagt er noch einmal, sicherheitshalber, it is a hard task to answer these questions, with even Porphyry refusing to embark on it. Also nicht einmal der. Es ist hart, immer der Beste zu sein, oder wie heißt das? Das ist so sein. Und dann gibt er einmal eine Antwort. Ja? Dann gibt er einmal eine Antwort. Also dann sagt er, was seine Auffassung ist. Und nachher erklärt er die dann. Nachher kommt dann die Theorie. Ne? Also so quasi, ich sage euch, wie es ist, ne? Sagt er jetzt. Genera and species cannot exist. Also die Aporie führt einfach dazu, die gibt es nicht. Das ist jetzt eine erste, sehr, sehr vage und noch nicht rasend interessante, aber doch erkennbar als eine erste Formulierung einer Position, einer von den zwei großen möglichen Positionen in diesem Universalienproblem, diesem Problem, können Allgemeinheiten existieren, nämlich die nominalistische. Die nominalistische Position sagt nein. Ja? Und die realistische Position sagt ja. Das sind die zwei ganz großen, man hat nicht viel davon, wenn man das so, worauf es ankommt, ist die weitere Differenzierung und wie jeweils dafür argumentiert wird, für diese Positionen. Aber die, die Nein sagen, die existieren nicht, sind die Nominalisten, und die, die Ja sagen, die existieren, sind die Realisten. Die sagen, das ist was Reales, das gibt's. Es gibt nicht nur den Apfel, den Apfel, den Apfel, sondern es gibt den Apfel als Apfel. Ja? So. Das sind die Realisten. Das bilden wir uns eben nicht nur ein, obwohl das nicht ein einzelnes Ding wie, ne? Das gibt es auf eine eigene Art. Den können Sie ja nicht kaufen. Sozusagen. Den Apfel. Sie können immer nur einen einzelnen oder viele einzelne Äpfel kaufen. Ja? Verstanden? Er ist jetzt primär mal ein Nominalist. Aber was jeder, damit ist es nicht getan. Also das ist eben genau das, ein sehr wichtiger Punkt. Das ist eben noch lange nicht Philosophie, wenn man sagt, ich bin ein Nominalist. Das ist genauso wenig, wie man Fußball spielen kann, wenn man sagt, ich bin ein Rapid-Anhänger. Es ist natürlich auch nicht gesagt, dass man Fußball spielen kann, wenn man ein Rapidler ist, aber ja. Sondern die Philosophie oder die Argumentation, das Interessante an der Sache, beginnt damit, dass er erklärt, na, aber was ist dann sonst damit los, wenn es die Dinge nicht gibt? Worin besteht dann der Witz dieser Begriffe? Ne? Ja? Und da gibt es jetzt verschiedene Antworten. Da werden wir mehrere verschiedene davon kennenlernen. Und die, die Boetius gibt, die ist schon mal sehr, das ist eine sehr, sehr gute Antwort in einer gewissen Weise und relativ differenziert argumentiert. Das ist so, dass er da nicht sofort, ich sage Ihnen einmal ganz kurz noch ein bisschen was, wo er da es gibt jetzt sozusagen, er schleicht jetzt noch einmal um die Sache herum. Und zwar, er konfrontiert mit einem ganz bestimmten Problem. Nicht dieses immateriell-materiell, sondern jetzt sagt er Folgendes. Bei einem Genus, bei so einem Gattungsbegriff, ja, das ist auch sehr wichtig, dass wir hier über Gattungen und Arten hauptsächlich reden. Ja? Ein sehr wichtiger Punkt, wird sich später zeigen. Bei so einem Gattungsbegriff ist eine entscheidende Frage die, ob das was das wäre, wovon der ein Begriff ist, ob das überhaupt als eine Einheit erfasst werden kann. Und das Problem besteht ja da, und er sagt dann, es ist unmöglich, dass eine Sache als einheitliche Sache existiert, die zugleich als das Ganze, was sie ist, in vielen verschiedenen anderen Dingen existiert. Das ist ein guter Punkt, den er da macht, nicht? Das ist ein sehr guter Punkt. Er sagt, wenn es den Apfel als Apfel geben soll, dann muss er sozusagen eine Einheit sein, dieser Apfel, den man nicht kaufen kann. Nein? Jetzt könnten Sie übrigens schon sagen, warum muss das so sein? Weil, da sind wir bei einer anderen, von den drei Baustellen, mit denen ich in der Vorlesung heute begonnen habe, bei den, ja, genau, nicht? Da sind wir bei der, wenn es das gibt, dann muss es eines sein. Was hat es aber für einen Sinn zu sagen, dass es eines, ein einheitliches ist, wenn wir zugleich annehmen, dass es nicht bloß mit Teilen von sich selber, sondern ja wirklich als Ganzes in diesen vielen Äpfeln ist. Jeder dieser vielen Äpfel ist ja nicht nur ein bisschen was von Apfel, sondern jeder Apfel, der ein Apfel ist, ist ja ein ganzer Apfel. Ist sozusagen, ne? Was ein Apfel ist. Es gibt ja keinen Apfel, der nur ein Kern ist, ne? Natürlich kann man auch den Kern, es gibt andere Betrachtungsweisen, aber zunächst einmal ist es so, dass das ganz klar ist, dass es ein großes Problem darstellt. Und da geht er auch, sozusagen mit den verschiedenen Möglichkeiten durch. Wenn es nicht eine Einheit wäre, sondern es würde diese Gattung als solche quasi nur distributiv existieren, dann müsste es zu dieser Gattung eine inhaltlich von ihr gar nicht verschiedene, noch höhere Gattung geben. Ja? Und da hat er schon, das markiert er extra, das sagt er ausdrücklich, dann kommt man in einen unendlichen Regress. Ne? Dann gibt es zu einem bestimmten Gattungsbegriff inhaltlich gar nicht davon unterscheidbare höhere Gattungsbegriffe. Wenn vorausgesetzt, dieses eine Horn der Alternative, nicht? Es existiert nur multiple. Einheitlich kann es so. Das bestärkt ihn in seiner, in seiner These, die existieren nicht. Er hat zwei verschiedene Gegensätze aufgebaut, um die er eine Aporetik konstruiert. Die Erschöpfe der Aporetiken funktionieren natürlich, Aporien funktionieren natürlich nur unter der Voraussetzung, dass angenommen wird, dass diese Unterscheidungen erschöpfend sind. Also was nicht materiell ist, muss immateriell sein. Was nicht eine Einheit ist, muss eine Vielheit sein. Hier, ne? Und wenn beides nicht funktioniert, dann kann es das nicht geben. Ja? Jetzt haben zwei haben gezeigt, das gibt es nicht. Also bin ich darin bestärkt, sagt er sich, das gibt es nicht. Also aber noch einmal die Frage, was hat es dann mit dem ganzen Zeug auf sich? Warum ist das nicht schon längst am Misthaufen gelandet, ne? Das heißt, intellektueller Abfall. Und jetzt kommt seine Lösung, sein Lösungsansatz. Er sagt, also jetzt hätten wir ja, also wenn wir sagen, es existiert nicht, denken Sie zurück an seine erste Reformulierung dieses Problems. Was heißt das? Das heißt, die existieren nur als leeres Bild, ne? Empty Image. Und jetzt sagt er, das mit dem Empty Image, das kann man noch einmal ein bisschen anders paraphrasieren, aber da ist der Unterschied immer mehr sehr groß. Er sagt so, im Prinzip muss er trotzdem, also auch wenn das nur ein Empty Image ist, muss ja trotzdem irgendwas geben, was spezifisch für das Vorhandensein dieses Empty Image verantwortlich ist. Also ein Argument dafür oder eine Art, wie man sich das verständlich machen kann, ist ja, wenn man sagt, es können ja verschiedene Empty Images sein. Ne? Also ich kann das leere Bild von Lebewesen haben, das leere Bild von Apfel, das leere Bild und so weiter. Ne? Das leere Bild von Plunkschli. Und so. Und die sind ja verschieden. Es muss ja einen Grund für diese Verschiedenheit geben. Und da sagt er jetzt, bei einem Bild, das nicht ein leeres Bild ist, sondern wo wir sagen können, die Sache existiert, wie bei den Katzen, da ist es so, dass es eben in dem Objekt, von dem es verursacht wird, auch eine reale Basis hat. Ja? Hingegen, dieses empty image als solches, das wird auch von etwas verursacht, hat aber in dem, von dem es verursacht wird, keine reale Basis. Einfacher Fall zum Beispiel, die Dinge, an die man glaubt, weil man unter Einfluss irgendeiner Droge steht. Ja? Die Droge selber als solche, die hat ja nicht die Eigenschaften, die dann dieses Bild, das unter dem Einfluss der Droge entstanden ist, hat. Ja? Also, wie soll man sagen, der Whisky als solcher, den ich getrunken habe, weder so wie er ausschaut, noch so wie er schmeckt, noch mit seinen chemischen Eigenschaften, hat irgendeine Ähnlichkeit oder irgendeine sachliche, notwendige Verbindung mit der Vorstellung von dem 1-Million-Dollar-Scheck, von dem ich mir einbilde in meinem Rausch, dass ich ihn jetzt gefunden habe. Ja, verstehen Sie? Aber es ist der Whisky, der verantwortlich gemacht werden kann. Ist es? Ja, verstehen Sie das? Also auch das Empty, alles hat einen Grund. Ne? Die Frage ist nur, ist der adäquat oder nicht? Ja? Verstanden? Und das ist jetzt der springende Punkt für ihn. Diese Unterscheidung, von da setzt sein positives Verständnis an. Er sagt nämlich, es gibt den einen Fall, wo wir sagen können, die Sache existiert, da hat das einen realen Grund. Wir sehen Katzen und die Katzen sind eben genau das, was wir uns da vorstellen. Es ist die Katze. Der andere Fall ist der, und der andere Fall ist der mit dem Empty Image, mit dem Whisky und dem Shake, ja, den ich finde. Und da sagt er, in dem anderen Fall, wo es nicht adäquat ist, da müssen wir zwei Varianten unterscheiden. Und zwar müssen wir unterscheiden zwischen der Behauptung, dass es so und so ist. Also, und dann sagen wir immer was Falsches. Das ist ja klar. Ne? Das ist, wir sagen immer was Falsches. Wir sagen, da sind die, da gebe ich dir das, da gibt er mir einen alten Straßenbahnvorschein und sagt, da hast du jetzt mein, brauche ich nicht mehr, mein 100 Millionen Dollar Scheck. Ne? So quasi. Das ist falsch, weil das ist kein 100 Millionen Dollar Scheck. Ja? Sondern der Grund ist nicht, dass ich glaube, dass das 100 Millionen Dollar sei, ist nicht, dass das Papierl das ist, was glaubst du, der Grund ist der Whisky, den ich getrunken habe, oder die andere Droge, die ich eingenommen habe, oder, verstehen Sie, ja? Wenn ich aber nicht eine Behauptung mache, und das ist ein schwindliger Gedanke, ein bisschen, den er da hat, ja? Der kriegt erst nachher seine Rechtfertigung im Nachhinein. Wenn ich aber nicht die Behauptung mache, sondern einfach dieses Bild als solches habe und nichts darüber sage, so quasi, dann habe ich auch nichts Falsches gesagt. Also sozusagen die Idee, wenn ich gar nichts sage, dann habe ich auch nichts, wenn ich keine Behauptung mache, dann habe ich auch keine falsche Behauptung gemacht. Ja? Wir müssen uns sozusagen nur davor zurückhalten, zu behaupten, das ist das und das. Und dann sagt er, und jetzt kommt er auf diesen einen Spezialfall von vorher zurück, auch wenn es nicht etwas gibt, was dieser Vorstellung, die ich da habe, adäquat ist, so kann es doch sein, dass es etwas gibt, wovon ich diese Vorstellung in einer nachvollziehbaren und gerechtfertigten Weise abgeleitet habe. Also nicht so abgeleitet wie diesen eingebildeten Scheck oder die Fata Morgana oder so von einem inadäquaten Grund, sondern von etwas abgeleitet habe, wo es zwar nicht selber ist, aber wo man nachvollziehen kann, wo man immer nachvollziehen kann, Schritt für Schritt, was ich davon abgeleitet habe. Und da hat er ein gutes Beispiel, das macht Ihnen das klar, viel klarer, als wenn ich da jetzt noch eine halbe Stunde drüber rede. Das ist die Existenz der Linien als Kanten an einem Körper. In dem Fall, wo was ist mit der Geraden, was ist mit den geraden Kanten an einem Würfel? Da sagt er, ist es so, es gibt die Linie als Linie nicht. Klarer Fall, die gibt es genauso wenig, wie es Genera gibt. Sie können nicht irgendwo hingehen und eine Linie nehmen. Sie müssen, wenn Sie eine Linie haben wollen, immer was anderes nehmen als eine Linie. Ein Lineal, irgendwas Ausgedehntes. Aber es gibt nichts Ausdehnungsloses, was Sie nehmen können. Obwohl Sie unter der Linie sozusagen ein eindimensionales Gebilde verstehen, das also nicht ausdehnungslos, aber nur in einer Dimension ausgedehnt ist. Aber es gibt nichts, was nur in einer Dimension ausgedehnt ist. Alles, was gibt, ist ein Körper. Ja? Also es ist ein Fall, wo es nicht wirklich adäquat ist. Aber man kann ganz genau zeigen, wie man zu diesem Image der Linie kommt. Es ist was ganz was Bestimmtes an anderen Dingen, nämlich an dreidimensionalen vollen Körpern, worauf man hinweisen kann und wovon man dann sagen kann, wie man zu diesem Image der Linie kommt. Das dann eben nicht mehr ganz empty ist. Es ist empty in dem Sinn, dass es nicht eine eigene Art von Dingen gibt, die das sind, selbstständig. Darum spielt diese Unterscheidung so eine große Rolle zwischen dem, wo er sagt, wenn es immateriell existiert, dann kann es entweder selbstständig immateriell existieren oder unselbstständig an materiellen Dingen existieren. Und diese Grenzlinien sind so ein Fall. Und so, sagt er, müssen wir uns vorstellen, dass wir auch von den Genera und den Spezies reden können. Die gibt es zwar nicht, ich bleibe bei meiner Aussage, die gibt es nicht, in dem Sinn, dass es außer den Äpfeln auch noch den Apfel gibt. Ja? Aber in einem geeigneten, sozusagen, Ableitungsvorgang, das Stichwort hier ist jetzt präzis das eine Wort, Abstraktion. Abstraktion ist ein Vorgang, in dem wir demonstrativ eigentlich mit Herzeigen und Reden zusammen in Bezug auf gewisse Dinge, die es gibt, auf deren Existenz wir uns leicht einigen können, zeigen, dass man auch von gewissen anderen Dingen, die an ihnen beobachtbar sind, aber nicht selbstständig existieren können, in einem abgeleiteten Sinn so reden kann, wie wenn sie existieren würden. Genau das meint er mit Abstraktion. Also hier ist Abstraktion so gefasst als eine Aktivität, die von etwas ausgeht, was es wirklich gibt. Aber das ist nicht das, dessen Existenz für uns in Frage steht. Sondern das, dessen Existenz für uns in Frage steht, ist etwas, das nicht selbstständig existiert, sondern nur durch Abstraktion bestimmt werden kann. Fußnote, der Witz ist natürlich immer dabei, so ein Abstraktionsprozess hat nur dann Sinn, wenn dieses, was man da findet, dieses Abstrakte eindeutig bestimmt ist. Das ist aber nur Fußnote, das macht aufmerksam auf Probleme, die mit dem Begriff der Abstraktion bestehen. Können Sie das verstehen? Das ist seine Lösung. Er ist ein Nominalist. Er sagt, die existieren nicht. Grundsätzlich mal, wenn ich nur einen Satz sagen dürfte auf die Frage, existieren die allgemein, die Genera und Spezies oder existieren sie nicht, wenn ich nur einen Satz sagen darf, dann sage ich nein. Aber, ne? Es wird dann die Frage auftauchen, was hat es mit denen an sich, warum reden wir dann über diese Sachen überhaupt? Warum sind die nicht am Mistkübel sozusagen der philosophischen Terminologie gelandet? Weil durch einen Abstraktionsvorgang mit diesem nicht selbstständig, aber doch eindeutig lokalisierbar an existierenden Dingen, ihnen so eine quasi, man kann von ihnen reden wie von etwas, was selbstständig existiert. Weil man genau sagen kann, der Witz ist ja der, weil man genau in Bezug auf Sachen, die sicher existieren, sagen kann, was es ist, was man meint. Ne? Wenn man das nicht genau sagen kann, dann wird die Sache problematisch. Ja? Nein, das hat nichts mit dem Nomenon zu tun, der Nominalist, sondern mit dem Nomen. Der Nominalist, der sagt, jetzt tun wir das ganz kurz, Sekunde, ja. Der Nominalist kann es ja eben, wie gesagt, nicht dabei belassen, dass er sagt, die existieren nicht, sondern der muss eine Antwort geben, sagen, wenn sie nicht existieren, was sind sie dann? Und ich habe Ihnen ja nicht erklärt, warum der Nominalismus Nominalismus heißt, sondern ich habe Ihnen nur erklärt, was die Antwort ist, die der Nominalist primär mal gibt, nämlich die existieren nicht. Der Nominalismus heißt deswegen Nominalismus, weil eine mögliche Antwort auf die Frage, was sind sie dann, wenn sie nicht existieren, ist, na, das sind nur die Wörter. Gattung ist nur ein Wort. Aber obwohl wir im Nachhinein, wenn wir diese Terminologie haben, den Boetius als einen Nominalisten bezeichnen können, ist seine Antwort nicht, es sind nur die Wörter. Verstehen Sie das? Weil das habe ich Ihnen ja gerade erklärt, dass es eben nicht nur Wörter sind, sondern Sie haben zwar nicht diese Verankerung in der Wirklichkeit, dass man sagen kann, da gibt es ein Objekt, dem entspricht das genau, was wir uns da vorstellen. So, es gibt die Katzen und daher und denen entspricht unser Begriff oder unsere Vorstellung von Katze. Jetzt habe ich den Vortrag. Also es sind nicht nur Wörter, sondern seine Position ist ja die, es sind Resultate, es sind intellektuelle oder wie man jetzt sagen will, mentale oder sonstige, eben abstrakte Sachen, bei denen wir uns nicht auf die reale Existenz in der Welt verpflichten, aber denen wir sozusagen eine eindeutige Quasi-Existenz, also es gibt, die Nominalisten teilen sie dann immer auf. Es gibt natürlich auch welche, und wenn er dann gleich, sage ich dann einfach ein paar Namen, und ich sage, das sind wirklich nur Namen. Aber das sagt er nicht. Er sagt nicht, das sind nur Namen, sondern er sagt, das sind Namen, die einen Sinn haben, der in einem ganz bestimmten Vorgang intellektueller Aktivität beschreiben kann. So wie man beschreiben kann, was eine Linie ist, wann man sie, ja, verstehen Sie? Also, okay, ja. Bitte? Ja, natürlich. Also Eigenschaften ist ein noch viel blasserer Begriff. Ja? Eigenschaften ist ein sehr Eigenschaft ist nicht ganz das Richtige, aber natürlich, alle Prädikabilien sind eigentlich vom Inhalt her Allgemeinheiten. Und in einer gewissen Weise könnte man sagen, mögliche Eigenschaften. Das Problem mit dem Begriff Eigenschaften ist nur, dass es auch Allgemeinheiten gibt, die nicht wirklich Eigenschaften eines bestimmten Dinges sind. Weil in den Kategorien gibt es auch die die Relation zum Beispiel. Ja? Und bei der Relation, das ist etwas, da kommen wir bei unserem nächsten Autor, bei dem Skoto Serjugina drauf, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass Relationen sind schon ein bisschen was anderes als Eigenschaften. Ja? Aber es sind auch Allgemeinheiten. Ja? Also zum Beispiel, also bei diesem Skoto Serjugina, das ist dann 9. Jahrhundert, da wird die Frage unter anderem diskutiert, ob Vaterschaft, ja, zum Beispiel Vater zu sein, ob das eine Eigenschaft ist, letztlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, klar, in einer gewissen Weise schon, nicht? Weil es gibt Stammtischtreffen, die Väter des Bezirks. Nicht? Und da kann man sagen, jeder, der dorthin geht, der hat die Eigenschaft, ein Vater zu sein. Aber letztlich ist das doch ein großes Problem, weil man kann nicht nur so allein für sich genommen Vater sein. Ne? Also so wie Aristoteles einmal sagt, das ist eigentlich auch nicht nur der Vater, der den Sohn in die Welt setzt, sondern es ist auch der Sohn, der den Vater macht. Ne? Oder das Kind, halt, die Tochter. Bei Aristoteles klarerweise nur der Sohn, aber auch eine Tochter macht einen Vater. Und ja, verstehen Sie? Das ist ein bisschen ein Problem, dass man nicht sagen kann, Eigenschaften. Aber das, was Sie meinen, glaube ich, das ist schon, alle Prädikabilien sind vom Inhalt her mögliche Eigenschaften. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, unterscheiden tun Sie sich eben genau dadurch, wie diese möglichen Eigenschaften von dem ausgesagt werden, wovon sie ausgesagt werden. Eben entweder als Proprium oder als Akzident. Ja? Also, wenn man sagt, Geometrie treiben zu können, ist ein Proprium, ist ein Ideon, ein Charakteristikum der Menschen, dann ist natürlich Geometrie treiben zugleich auch eine Art von der Gattung Wissenschaft. Ne? Und so. Okay. Das Wichtige ist, dass Sie verstanden haben, ein bisschen verstanden haben, was dieser Boethius sagt. Und die Realisten, also wo hat er jetzt noch einen Gegensatz gegen den Realisten? Der Realist würde sagen, das existiert schon wirklich selbstständig. Das kann man heute nicht sehen, aber da haben wir irgendeinen anderen Zugang dazu. Manche Realisten sagen, wir haben eine geistige Anschauung oder so, oder wir sind schon damit auf die Welt gekommen, dass wir eine Idee davon haben, was ein Apfel ist, und dann, wenn wir das erste Mal einen Apfel sehen, sagen wir, der Scher, da ist er jetzt endlich. Ne? Also, also da gibt es die verschiedensten. Auch den Nominalisten kann man dann eigene Namen bekommen. Zum Beispiel den würde man, wenn man sagt, was für ein Nominalist ist er? Ist er ein radikaler Nominalist oder nicht? Dann würde man sagen, am ehesten ist er ein Konzeptualist vielleicht. Nicht? Weil er sagt, das, was das Besondere an so einem Genus oder einer Spezies ausmacht, das ist eben genau die Art, wie es ausgeht von etwas, was eine selbstständige Existenz hat, konzeptualisiert wird. Nicht? Ja, ist es? Hamsters. So genau werden wir die Sache nicht noch einmal besprechen. Ein Punkt, aber wir kommen immer wieder darauf zurück. Jetzt natürlich sagt er, da kommen schon noch andere, also zum Beispiel, das ist Ihnen ja sowieso klar, bei dem Fall mit der Linie, das ist nur ein Analogon, ne, das er verwendet, aber bei der Sache mit der Linie, da haben Sie diese Möglichkeit der direkten Demonstration. Bei den Genera, da haben's das unter Umständen nicht, aber statt der direkten Demonstration in einem Beweisgang haben sie dann diese Rolle spielt dann unter Umständen die Erfahrung. Nicht? Also man stellt Ähnlichkeiten fest. Nicht? Das Feststellen von Ähnlichkeiten ist dann das, was uns erlaubt. Man muss dann halt in jedem einzelnen Ding, wo man sagt, das ist in der Hinsicht so wie die anderen, muss man jedem Einzelnen natürlich dann auf Nachfrage nachweisen können, dass es diese Eigenschaft auch wirklich hat, die wir dann abstrahieren von den vielen Fällen. Ne? Also das sind halt so Einzelheiten. Wichtig ist nur dieser Begriff der Abstraktion und diese Idee, dass die nicht als was Selbstständiges existieren, aber ihre Berechtigung haben als quasi abstrakte Entitäten in so einem nachvollziehbaren Vorgang. Die nächsten Texte, die wir besprechen werden, das sind zum Teil solche, die ich glaube, es hat nicht viel Sinn, dass ich über diesen Skotus-Eriugena, dass ich da jetzt nochmal damit anfange, Ihnen noch was anderes vorzulesen. Die nächsten Autoren, die wir behandeln, spielen für uns da jetzt aus verschiedenen Gründen eine Rolle. Also zum Beispiel gibt es welche, das sage ich Ihnen nur den Namen, da gibt es zum Beispiel einen im 10. Jahrhundert, der heißt Rosslin. Also vielleicht. Das ist so einer, vielleicht merken Sie sich den Namen oder so, oder schreiben Sie das auf. Das ist so einer, der sagt, von dem ist nichts wirklich überliefert, aber er wird zitiert bei anderen Autoren, als einer, der wirklich gesagt hat, es sind nur die Wörter. Also, das gibt es nicht, dieser Genera, ne? Der geht so weit mit, sagen wir quasi mit dem Boetius, bis er zu dem Schluss kommt, die kann es nicht geben, weil sie sind können weder immateriell noch materiell sein, sie können weder eine Einheit noch eine Vielheit sein. Also was bleibt dann über? Na, wir haben uns nicht angewöhnt, diese Worte zu verwenden. Na? Es sind einfach nur die Wörter. Das ist natürlich keine aussichtslose Position. Also diese Position ist nicht völlig absurd. Man muss ja dann eine Theorie der Sprache haben. Wenn man muss eine Theorie haben, wie wir dazu kommen, dass wir bestimmte Wörter verwenden und bestimmte andere Wörter nicht verwenden und was wir für Nutzen davon haben, dass wir bestimmte Wörter verwenden und so. Aber das sind einfach nur die Wörter. Das ist eine extreme Position, wo man dann sehen kann, warum der Nominalismus Nominalismus heißt. Dann gibt es andere, die Henri d'Auxerre. Das ist ein richtiger Konzeptualist, der sagt sozusagen, das sind Begriffe. Der sagt, da weiß ich jetzt aber gar nicht genau, ob der noch, was ich wie interessante zusätzliche Sachen sagt, aber das ist einer, der sagt, das sind Begriffe. Also der würde sagen, so ein Genus, das Genus, das ist was, das existiert nur in unserem Geist. Ne? Das existiert immer. Da kann man jetzt dann natürlich, da ist jetzt dann die Frage, ob das eine gute Position ist, ob der gut ist, sozusagen als Philosoph. Das ist die Frage, ob er auch sowas anbieten kann wie der Boetius mit seinem Abstraktionsvorgang. Aber natürlich gibt es auch welche, die sagen, das sind Begriffe, die existieren in unserem Geist und zwar, die sind eben angeboren. Ne? So wie das vorhin mit dem Apfel. Ne? Also muss ja nicht gerade Apfel sein. Aber dass es welche gibt, ne? die sind angeboren. Damit, dass wir eine Vernunft haben, einen Verstand haben, einen Geist haben, ist es auch schon gegeben, dass wir wissen, dass es Genera und Arten gibt oder so. Ja? Wir werden später... Also später lernen wir noch eine Position kennen in der nächsten oder übernächsten Stunde von einem der bedeutendsten Philosophen überhaupt, von der, die für uns vorkommen werden, von Peter Abelard. Der hat eine interessante Position. Der ist im Prinzip sozusagen auch der Auffassung, das sind Wörter. Aber der hat eine Theorie anzubieten, warum und welche Wörter, nämlich, dass nicht der Laut des Wortes oder so der Flatus Vocis, das ist, was da interessant ist, sondern dass man den Sprachgebrauch als solchen studieren muss, um zu sehen, welche Rolle ein Wort spielt. Und also eine, wie sagt man da, eine, na gut, ist egal, eine Gebrauchstheorie der Sprache. Also der hat verstanden, und das ist was dann auch in der Renaissance-Philosophie immer mehr hervortritt, dass die Leute immer mehr verstehen, dass wenn man solche Positionen einnimmt, die Entwicklung einer Theorie der Sprache als solche, ja, sozusagen ein theoretischer Unterbau sein kann für so eine nominalistische Position. Da werden wir da zum Beispiel in der Renaissance, gibt es dann mit Lorenzo Valla und Nizolius vor allem Philosophen, die man eindeutig als Nominalisten klassifizieren kann und die auf eine Klassifikation der Wörter nach ihrem Gebrauch in der gewöhnlichen Sprache oder in einer wissenschaftlichen Sprache, die auf sowas hinarbeiten. Also das sind Rosselin, Auxerre, der Abelard, das sind Stellungnahmen zu dieser Frage. Ja? Die sind im Grunde alle verschiedengradige Nominalisten. Ja? Es gibt natürlich auch Realisten. Realisten tendieren dazu, wenn sie schon so ein bisschen Terminologie haben, das ist eher Blödsinn, diese Nomenklatur. Viele Realisten sind Platoniker. Weil Plato ja der Auffassung war, dass es die Idee des Guten und diese Sachen als solche unabhängig von der Erfahrung gibt. Was sehr, sehr wichtig ist, ist zu sehen, dass in Bezug auf diese Diskussion des Universalienproblems auch die Frage gestellt werden kann, die nicht dieselbe ist, ja, was überhaupt die Beziehung von Namen oder von Wörtern auf die Wirklichkeit ist. Also hier haben wir, bei diesen Leuten haben wir allen, da kann man überall zeigen, dass die zu dem Universalienproblem Stellung nehmen, und eine Extremvariante ist halt, dass man sagt, das sind nur Wörter, Schall und Rauch, so quasi. Ne? Und das ist ja nur gesagt oder so. Etwas anderes ist es, wenn man sich gar nicht dem Universalienproblem sozusagen als solchen stellt, wie das da bei Boetius formuliert, sondern sie einfach fragt oder einfach damit konfrontiert, dass Wörter, die wir verwenden, zu der wirklichen Welt in einem ganz verschiedenen Verhältnis stehen können. Das ist sozusagen von der anderen Seite her gefragt. Ne? Aber das interferiert manchmal miteinander. Der Hauptunterschied ist halt, dass man dann bei diesen Autoren merkt oft, die sind an der Philosophie gar nicht interessiert, sondern mehr an sowas wie Linguistik oder so. Nicht? Oder nur an der Sprache. Aber in der Theologie, in der mittelalterlichen Theologie, gibt es Bereiche, wo sich die in die Quere kommen. Und eine Sache, wo wir dann nächstes Mal ein bisschen was in dem Buch, lese Ihnen ein bisschen was aus dem Buch vor, wo Ihre Texte drinnen sind, die Sie selber lesen müssen, über diesen Scotus Eriugena. Ein Problembereich ist der Problembereich der Namen Gottes. Was sozusagen, gibt es irgendeinen Grund, zwischen den Namen, die wir für Gott haben, bei denen zu unterscheiden, zwischen welchen, die ihn eher treffen und welchen, die ihn nicht wirklich treffen, die besseren sind oder die weniger guten und so. Das ist eine interessante Fragestellung. Und da kommen diese linguistischen und philosophischen Perspektiven manchmal in Kontakt miteinander. Ein Zweiter interessanter Punkt ist der, ich habe Sie bei dem Boetius darauf aufmerksam gemacht, dass wie der sein Problem aufbaut, geht er wirklich von dieser Prädikabilienfrage aus, ja, Gattungen und Arten, und sagt heute, im Unterschied zu dem Porphyrius, will er den metaphysischen Background da untersuchen und zu einer Entscheidung kommen. Aber im Fortschritt der Jahrhunderte, wo sich dieses Problem fortpflanzt, wird dieser Ursprung immer weniger wichtig. Und jetzt ein bisschen hat das mit Ihrer Frage mit den Eigenschaften zu tun. Mehr und mehr verliert sozusagen das Universalienproblem dieses Profil und wird zu der simplen Frage, ob überhaupt irgendwelche Allgemeinheiten existieren können oder nicht. Da geht es dann gar nicht mehr so um Gattungsbegriffe, sondern da geht es dann darum, ob irgendwas, was nicht ein konkreter Gegenstand in Raum und Zeit ist, überhaupt existieren kann. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil es ja tatsächlich Gegenstände gibt, die abstrakte Gegenstände sind und nicht in diese Prädikabilienreihe hineinfallen, sondern bei denen man viel eher geneigt ist zu sagen, aha, das könnten eigentlich schon individuelle Gegenstände sein, aber sie sind von einer ganz anderen Art als so meine Katze Munki oder mein Auto Treiber oder so. So, nämlich, was sind das für Gegenstände zum Beispiel? An was denken wir da? Zahlen, nicht? In erster Linie denken wir da an Zahlen. Aber es gibt natürlich auch andere abstrakte Gegenstände, die man so, aber die sind dann schon sehr, die sind viel schwieriger, da ist das nicht so klar. Zum Beispiel eine Sprache als solche, Sprachen als solche. Ne? Können wir sagen, was ist eine Sprache eigentlich? Aber Zahlen sind der beste Gegenstand. Also bei Boetius noch angeklammert ein bisschen an diese Prädikabilienfrage, die spezielle Frage, existieren Gattungen und Arten? Weil aber alle Prädikabilien, wie der Kollege da ein bisschen gemeint hat, glaube ich eben, sowieso was ganz was Wichtiges gemeinsam haben, nämlich alle Allgemeinheiten sind, liegt es sehr, sehr nahe, vom Inhalt der Allgemeinheiten sind, die Frage auszudehnen und sagen, lassen wir doch das mit, das fragen wir uns überhaupt gleich, gibt es Allgemeinheiten, allgemeine Gegenstände, die, denen man Existenz zusprechen kann oder nicht. Aber das ist nicht ganz trivial, weil das eben solche problematische Zwischenwesen wie die Zahlen, die Sprachen und gewisse andere Sachen, die haben schon eine extra Stellung. Und heute diskutiert man das Universalienproblem eben auch hauptsächlich nicht mehr in Bezug auf diese Unterscheidungen, sondern in dieser allgemeineren Variante. Also das waren jetzt ein paar Bemerkungen, teilweise im Vorhinein über die Entwicklung dieser Sache. Aber das ist für uns ein bisschen die Basis, wie wir jetzt relativ flott über ein paar spätere Autoren, die man in Bezug auf, zu diesem universalen Problem stellen kann, reden werden. Also lassen Sie sich durch den Kopf gehen und vielleicht kann Ihnen den englischen Text dann noch einmal ins Netz stellen. Danke für heute.